Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
Ja, das kann auch nicht.
Ja, Till, ist es dir kalt genug? Ich darf mal kurz beschreiben. Draußen ein blauer Himmel, die Sonne scheint. Es ist so, in Westfalen sagt man am Knappen.
Am Knappen?
Ja, Knappen meint eigentlich, der Boden friert so ein bisschen. Es ist so kurz davor. Ein Raureif hier auf deinem grünen Rasen. Wir sind bei dir zu Hause in den heiligen Gemäuern der Familie Hoheneder. Ja. Und jetzt mal direkt eine Fachfrage.
Ja.
Hier entsteht das alles.
Meinst du meine Kinder, oder?
Ja, so alles.
Ja, so einmal alles.
Auch die Bücher sind hier entstanden.
Oh Gott. Ja, zum Teil, natürlich. Das ist, weil ich hier ja auch lebe. Ich lebe hier zeitweise, wir sind ja jetzt hier im Ostflügel.
Ja.
Ich extra, weil für diese Aufnahme geheizt habe.
Ja.
Ja, es ist ja sehr schön. Ich finde es ein bisschen kalt draußen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe einen Hexenschuss. Ja, wir haben mir vor 2 Tagen einen Hexenschuss zugezogen, weil es draußen so kalt ist, und dann ziehe ich mich praktisch innerlich zusammen, verspanne, und dann wollte ich im Proberaum an so einem Teppich ziehen, weil mich das geärgert hat, weil ich weiß, Proberäume sollten nicht ordentlich aussehen, aber mein Proberaum sieht natürlich sehr ordentlich aus, und ich ziehe an diesem Teppich, um es noch langweiliger zu machen, kriege ich dann einen Hexenschuss, ja.
Ja, ich würde dir gern verbal jetzt eins überbraten, aber ich weiß, das rächt sich sofort. Ja. Ich hatte auch vor einigen Wochen, wo ich dann so seitlich den Koffer angehoben habe und dann auf den Rücken fiel wie so ein Maikäfer.
Plumps, ne?
Der ältere DHL-Bote, der gerade vorbeikam, sagte, ja, kann ich Ihnen helfen?
Die Rotkreuz-Frage.
Ja. Ich natürlich, alter Cowboy, der alte Wolf, der ich bin. Nee, ach, alles in Ordnung. Am Boden liegen natürlich.
Eigentlich müsste man dann schon so brüllen. Hopp, verpiss dich, geh weg.
Ich hätte ihn am liebsten getreten, wenn ich meinen Unterleib noch gespürt hätte.
Fass mich nicht an, das ist eine buddhistische Übung hier. Vorsichtig.
Das ist einer der 5 Tibeter.
Das ist der sterbende Maikäfer. Erfordert höchsten Konzentrationsgrad beim Tai Chi.
Ja, aber sonst, was macht die mentale Stabilität?
Mentale Stabilität ist eigentlich sehr gut im Augenblick. Ich möchte sogar hier die Gelegenheit ergreifen, um dich einmal angemessen zu begrüßen an diesem launigen Vormittag. Wir haben schon 2 Unterwäsche drin, so viel darf verraten werden.
Nein, haben wir nicht. Ja,
du, ich habe dir einen im Kaffee getan, aber das hast du ja gar nicht gemerkt.
Ach so, okay.
Du sagtest nur, wie schmeckt der Kaffee so lecker.
Ja. Nein, wir haben tatsächlich noch keinen Alkohol drin. Also die Aftershow-Party machen wir hinterher. Aber du hast ihn mir schon gezeigt, den Unterwäsche, also dem Magen kann heute nichts passieren.
Dem Magen kann nichts passieren.
Ich muss gleich noch nach Erfurt auf die Bühne. Ja, insofern.
Nummer 52, die berühmte Erfurter Raufaser.
Die Erfurter Raufaser, ja. Kennst du Erfurt?
Eine
wunderschöne Stadt, wirklich, unglaublich. Ich war ja letztens in Bamberg, und dann haben wir uns über Bamberg unterhalten, wie schön eben Bamberg ist.
Das ist Bamberg, sehr schön.
Und Erfurt ist zwar nicht so hügelig, aber die Stadt der Türme und der Brücken, das ist wirklich...
Ist es etwa auch das Venedig von Thüringen oder
also,
ist Erfurt überhaupt in Thüringen?
Erfurt ist in Thüringen, ja.
Bitte, gut, aber ist es das Venedig Thüringens? Kennst du das?
Es sieht tatsächlich so aus.
Überall, wo viele Brücken sind, ist das dann immer das Venedig von bla bla bla, von Ostfriesland?
Ja, da vielleicht mal eben den Hard Fact, dass allein Berlin schon 5-mal mehr Brücken hat als Venedig. Und Hamburg noch mal viel mehr Brücken als Berlin.
Das freut die Zahnärzte. Die auch da singen, ein Lied kann eine Brücke sein. Meine Damen und Herren, das die neue Hymne der Zahnarztinnung. Mir gegenüber sitzt ein Tiger of Sweden, ein wunderbar gut gelaunter, ein charmanter, ein desaströs gut aussehender Bundestrainer und Weltmeister, the King of the Nighttime World. Hier ist, meine Damen und Herren, nur für Sie der Sichtungstrainer des 1. FC Libidos. Ein Mann wie ein Wort. Hier ist Atze Schröder, meine Damen und Herren.
Jetzt fehlt natürlich so ein bisschen Applaus, aber den können wir uns ja vorstellen.
Jetzt ziehen wir gleich
wo keiner ist. Wir hatten doch früher mal so eine Furzbox, wo so Geräusche rausgedacht
wurden. Wo Kester Schlenz, ja. Unser gemeinsamer Freund Kester Schlenz, seines Zeichens der König der Interviewer beim Stern, der läuft doch immer mit diesen ganzen Furzboxen rum und Soundboxen. Ne?
Ja, das Tolle bei Kester ist ja wirklich, er war ja Leiter Kultur beim Stern, ist jetzt wieder mehr Autor und macht aber die großen Interviews mit den Schauspielern, mit den Autoren der internationalen Szene. Kester, Top-Typ, sehr schlaues Kerlchen dazu und gleichzeitig, wenn man das so hört, denkt man, da kommt jetzt jemand mit halber Brille, der nur über Dostojewski und andere Autoren parliert. Nein, gleichzeitig ist er auch derjenige, der die miesesten Witze erzählt.
Ja, und mit Begeisterung vor allen Dingen.
Ja. Und so habe ich ihn beim Hänsler mal kennengelernt. Das war unser erster Abend und ich dachte, mit wem wirst du hier heute dinieren? Ne? Und war so aufs Äußerste gespannt, welche Kulturwelten wir hier betreten. Aber da kam schon ein mieses Ding nach dem anderen. Ne? Wohin geht Pinocchio, wenn er was hat zum Holznasenohrenarzt? Das war noch einer der guten Witze.
Ja, ich werde nie vergessen, wie ich den das erste Mal auf deinem Boot kennengelernt habe. Da kam ja dieser kleine, zierliche Mensch auf dieses Schiff.
Schön Geist, vornehmster
Gattung. Ja, und während wir schon alle in Badehose, Bierchen schon drin sozusagen, gute Laune. Und er saß da völlig angekleidet, kam morgens aus seiner Kabine völlig angekleidet, traf auf diese Badehosen-Vandalen. Und fing dann an, so im Laufe des Tages sich auszuziehen, war völlig überfordert. Ich weiß noch, wie er versuchte, so eine Thunfischdose zu öffnen. Das war allein, da hättest du die Kamera draufhalten können. Das war ein Slapstick vom Feinsten.
Ja, und irgendwann habe ich ihn gesagt, sagen, das war eine Installation. Aber ja,
ich hab dann, irgendwann habe ich ihn angeguckt und gesagt, ey, sie sagt, es tut mir leid, du bist der hilfloseste 56-Jährige, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Du bist ja völlig unfähig. Was haben wir noch da für einen Spaß gehabt?
Ja, meine ich so. Ne? Und dann da brachte er eben diese Box mit, wo man die so 9 Knöpfe hat, auf die man drücken kann. Und da kommt ein Furz, da kommt ein Lacher, aber eben auch Applaus. Kann man immer gut gebrauchen.
Rülpser und sowas alles. Ne?
Ja.
Tolle Soundbox, ja. Ja, ich habe mit Kester ein wunderbares Buch geschrieben, Der kleine Phrasendrescher. Das kann ich jedem empfehlen. Das gehört auf jedes deutsche Klo.
Ja, passt ja jetzt vielleicht auch noch vor Weihnachten. Ne?
Ja, ja.
Als letzter Tipp, da geht es darum, wie man sich in Situationen, denen man keine Ahnung hat, möglichst intellektuell aus der Affäre zieht.
Genau, es geht tatsächlich darum, wenn jetzt Leute über Wein, du weißt ja, Wein, der Fetisch der Bedeutungslosen. Ne? Das heißt, wenn du am Tisch sitzt und alle fangen an, von Wein zu erzählen, dann ist das unheimlich gut, wenn du so einen Spruch reinhaust wie, tut mir leid, Leute, aber Wein, das ist ja der Fetisch der Bedeutungslosen. Oder du sagst einfach, zu wenig Tannine, keine Reinheit, zu viel Schiefer. All diese Sachen, die man so von sich geben kann. Oder Tipps wie zum Beispiel, nie einen Wein bestellen, dessen Namen du nicht aussprechen kannst.
Und das ist ja bei Oppenheimer Krötenbrunnen gerade noch gegeben. Ne?
Ja, ja, genau. Oder Gumpoldskirchener Nierentritt. Aber weißt du, wie das entstanden ist? Kester hat mir das mal erzählt. Der war an so einer Hotelbar und da kam diese Whisky-Truppe. Weißt du, kennst du ja auch aus der Bar, wenn diese ganzen Whisky. Ja. Habt ihr.
Hatten wir doch letztens, ne? Welche Whisky habt ihr da? Ja, Whisky. Hatten wir doch im Savoy. Ja, da kam doch abends einer und sagte, ich hätte gerne Whisky. Ja, welchen? Wir haben, was weiß ich, 54 Sorten.
Ja.
Den Johnny Walker.
Johnny Walker Black Label. Ne? Und dieses Johnny Walker Black Label, was ungefähr der Rewe unter den Whiskys ist.
Ja.
Oder
ist die Queen Margot von Aldi, ne?
Ja, ja. Von Lidl ist Queen
Margot. Den gibt's wirklich, ne?
Ja, den gibt's wirklich. ja, und dann kommt der, haut er, jetzt sagte ich, was kommt jetzt? Und er haut aus, Johnny Walker Black Label. Auf jeden Fall.
Da darf ich kurz einfügen, bevor du mal eine schöne Anekdote, ganz kurze Anekdote. Wir hatten früher mit der Band auch immer in der Catering-Liste eine Flasche Whisky drin stehen. Also die musste dann da im Kühlschrank stehen. Im
Catering.
Nee, und wir hatten leider die Erfahrung, wir waren ja noch junge Musiker, wir haben nicht genau angegeben, welcher das sein muss. Das führte dazu, dass da immer so richtig mieses Zeug rumstand. Aber im Emsland in Papenburg hatte der Veranstalter einen Whisky in den Kühlschrank gestellt. Der hieß einfach nur Privatwhisky. Privatwhisky, ja. Und dann haben wir in den Pausen zwischen den Sets, die wir gespielt haben, haben wir geknobelt und der Verlierer musste einen von diesen Privatwhisky trinken. Und wirklich, der schmeckte wirklich so, wie man sich dieses Frostschutzmittel vorstellt. Aber das nur am Rande.
Der Stammgast, der ist schon seit langem blind. Das macht der Methylalkohol, meine Damen und Herren. Ich zitiere hier aus Die kleine Kneipe. Ja, auf jeden Fall hat Kester dann diese Trottel belauscht, die da wirklich so ein riesen Fass aufgemacht haben mit Whisky. Und dann fragte der Barkeeper wohl, möchten Sie vielleicht einen Lafroig? Und dann, ich weiß noch nicht mal, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Und dann sagte dieser Typ eben, nee, der Lafroig ist mir zu torfig.
Und das habt ihr dann,
und das war der Anlass, habt ihr
quasi ein Buch gemacht.
Ja, ja, und das war der Anlass, aus so einer bescheuerten Phrase dann tatsächlich einfach ein Buch zu machen, wo natürlich auch Karlauer nicht gespart wird. Ne?
Ja, ich saß mal beim Kölner Treff, Bettina Böttinger, und dann spielte auch eine Zeit lang in verschiedenen Tatorten, spielte auch mal in diesem Venedig-Krimi eine Hauptrolle. Schauspieler, kleiner Schauspieler, Joachim Krull.
Ja.
Hatte für...
Für Arte und das Erste.
Nein, schon ein großer Schauspieler, aber von der Körpergröße ja. Klein. Hatte für den WDR...
Und für Arte war das. Das lief auch auf Arte.
Ja,
ich weiß nicht, was du sagen willst.
Winzerreise hieß die ganze Nummer. Und zwar war das eine Dokumentation. Man hat verschiedene Winzer in Frankreich besucht. Naja, auf jeden Fall, du kennst dich auch im Krull, wahrscheinlich aus früheren Zeiten. Ne? Eine Pilznase vor dem Herrn, Dortmunder, hoch die Tassen, Hauptsache halt knallt. Und der sagt, jetzt hast du Joachim Krull und die Böttinger fragt ihn, ja, diese Winzerreise, wie war das denn? Ja, zunächst einmal möchte ich sagen, ganz kulturell, ich trinke keine Industrieweine mehr. Jetzt kannst du dir vorstellen, die waren so ein paar Wochen, 3 oder 4 Wochen in Frankreich unterwegs mit so einem Filmteam. Die haben sich einfach jeden Abend den Arsch zugelötet.
Ich habe eine Folge davon gesehen, das war einfach zu herrlich, wie so mit irgendeinem so einem Typen, der tatsächlich immer nur so ein paar Rebstöcke hat, ne? Durchlatschen, ganz begeistert. Und dann ging es vor allen Dingen aber darum, die ganze Scheiße zu verköstigen. Und haben sich einfach einen auf Arte und auch von den unseren Gebühren komplett einen in die Lampe geschossen. Ne?
Wir kommen ja weiter aus dem Ruhrgebiet. Wobei jetzt, da hast du so einen Ruhrgebietsproll wie den Joachim, der zu weit gekommen ist. Und den schickt er wieder über so ein paar Bauernhöfe in Frankreich.
Herrlich,
und löst sich jeden Abend die Hucke voll. Ist das und lustig.
Das gipfelt dann in dieses, ich trinke keine Industrieweine. Weißt
das,
du noch?
Das war ernst gemeint.
Da waren wir doch so vom begeistert, dass wir in diesem Feine-Leute-Restaurant in Köln hat uns der Ober doch gefragt. Oh.
Im Maybach oder wo?
Ja, Maybeck oder
Maybeck, ja.
Ich weiß es gar nicht.
Gutes Restaurant.
Ja, ja, aber der Ober fragte uns doch, möchten Sie einen Wein zum Essen? Und dann haben wir ihn ja erstmal angeguckt und gesagt, das wäre nett von ihm gemeint, aber wir würden keine Industrieweine mehr trinken. Und die hat auch nur gedacht, was für zwei Arschlöcher wahrscheinlich.
Ja, aber da lass mich doch von einem Hammer-Zahnarzt erzählen. Also ein Zahnarzt aus Hamm, Stefan, ich weiß, der ist wahrscheinlich gar nicht mehr im Dienst. Auf jeden Fall, wir waren auf Norderney mit so einer Männertruppe. Okay. Du weißt, ein Freund von mir hat ein großes Hotel auf Norderney.
Ja. Yeah.
Und dann waren wir da irgendwo in so einem Restaurant, so ein alteingesessenes Restaurant und der Chef des Hauses, unfreundlich bis zum geht nicht mehr, wie man da in der Gegend so ist, rau wie das Meer und das Klima. Und dann nach dem Essen, der behandelte uns wirklich so von oben herab und Stefan, dieser Zahnarzt aus Hamm, sagt irgendwann, ja, wir würden gerne noch so ein Aquavit nach dem Essen trinken. Und der Typ so im bester Rolf-Manier, Aquavit, ne? Es gibt verschiedene Aquavit, es gibt Linie, es gibt Jubi, es gibt Malteser. Und Stefan guckt ihn nur an und sagt nach so einer kleinen Kunstpause, den billigsten bitte. Und das sehe ich jetzt schon so oft durch, wenn irgendwann der Hotelbar wieder so ein Dicker gemacht wird und ja Mensch, welchen Gin? Und dann sagst du, gib mir den billigsten.
Da ist jetzt, glaube ich, gerade ein Interview im Spiegel mit einem sehr bekannten Barkeeper, der sich auch darüber auslässt, dass dieses Geschisse, was die Gin-Trinker veranstalten, ihm tierisch auf den Sack geht. Weißt du, jeder ein Gin-Experte, jeder, mein Gott, ey, trink doch einfach einen Wacholder. So.
Oder einen schönen Unterberg.
Ja, ja, ja.
Ne? Oder ein Arbeiter.
Ja.
Das ist Cola Korn. Im Ruhrgebiet heißt Cola, Fanta Korn heißt Arbeiter.
Ja.
Aber damit,
damit können wir vielleicht zu meiner
kulinarischen Ergüssen.
Ja. Möchtest du mich auch noch vorstellen?
Ja, vielleicht? Ich komme ja nicht dazwischen, du. Hempel. Ja, Till Honeder ist heute auch dabei.
Ja, so, reicht. Weil du mich gerade nicht gefragt hast, wie es mir geht. Doch, hast du gefragt. Ich hatte tatsächlich ein schönes Wochenende. Ich habe auf einer Party mein großes, na, Vorbild ist vielleicht zu viel, aber ich habe Otto getroffen, Otto Waalkes.
Ja, Party, Party, ich weiß doch, was da los war. Also ja. Ich weiß es nicht genau, aber es war eine Vernissage, nehme ich an.
Ne? Es war, ja, aber hinterher war es auch eine Privatparty. Ja. Es fing auf einer Vernissage an, es landete hinterher auf einer Privatparty.
Also das einfache Volk wurde rauskomplimentiert und dann waren nur noch die Promis
Volk
da.
Das Volk habe ich eh nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
So, welche Promis waren denn da?
Jetzt lass mich doch, ja, also Otto war da.
Otto Waalkes oder ja. Otto Steiner.
Also jetzt auf der Privatparty?
Oder? Fangen wir mal vorne an, auf dieser Veranstaltung. Wer war an Promis da? Es wurden Bilder ausgestellt, die man käuflich erwerben kann von einer Galerie.
Ja, ja, genau.
Die Chefin des Hauses hatte einen runden Geburtstag.
Ganz genau. Ich möchte da aber jetzt nicht zu privat drauf eingehen.
Nein, weil das ist ja auch so, und jetzt die Promis.
So, ja, Otto war da.
Ja. Und Waalkes.
Ja, Otto Waalkes war da.
Wer war noch da?
Keine Ahnung, die anderen. Helge Schneider habe ich auch noch getroffen.
Helge Schneider war da.
Ja.
Ich hörte doch von dir auch so klingende Namen wie einer unserer internationalen Stars, Werner Schulze-Erdel.
Ja!
Für alle Hörer, die unter 70 sind, der hat damals die Sendung ruckzuck moderiert.
Und Familienduell, glaube ich. Ne?
Oder das Familienduell, ich kann mich auch...
Ich habe weder das eine noch das andere gesehen, obwohl wir zu der Zeit mit Till und Obel auch zur RTL-Familie gehörten, weil wir ja auf RTL Plus, wie es damals hieß, noch die Till und Obel Show hatten.
Werner Schulze-Erdel,
ich möchte aber,
so sparsam damals übrigens, und der war ein Star, man kannte ihn.
Ja.
Zwei Anekdoten, die ich gehört habe von Silke, der damaligen Pressesprecherin von RTL. Werner Schulze-Erdel war so sparsam, dass er immer mal so alle zwei Wochen zu RTL ins Haupthaus kam, um sich da eine Kiste Faxrollen einzusacken. Und es kam alle paar Wochen ein Fax für Silke. Liebe Silke, wärst du so freundlich, ins Internet zu gehen und mir da 5 Witze, Golfwitze auszudrucken? Ich muss bei uns im Golfclub eine Rede halten. Werner Schulze-Erdel. Wohnt er hier aus
in der Ich habe keine Ahnung, ins Internet zu gehen. Hört sich auch an, als ob man so einen Raum aufschließt, damals noch. Ne?
Ja, ja, so hat er sich das ja auch vorgestellt.
Kannst du mir.
Werner Schulze-Erdel. Der Typ, der
Faxrolle.
Geht. Faxrolle. Der steht wirklich für die alte Bundesrepublik.
Ja, was kostete eine Faxrolle damals? 1500 Mark?
Ich habe keine Ahnung. Ja, ich glaube, in Wahrheit waren es 30 Cent.
Dieses Thermopapier, weißt du, war so verblich. Ne?
Ja, ja.
Das war ja der Wahnsinn. Du musstest ja von jedem Fax nochmal eine Kopie machen, weil das Originalfax ja irgendwann...
Ja, in Anwaltskanzleien gibt es sowas, glaube ich, noch. Da spricht man aber von Fernkopie.
Fernkopie.
Ja, ja, weiter. Fall, Werner Schulze-Erdel war da.
Ich habe keine Ahnung. Ich
dann hier dieser Arzt, Knastarzt, wie heißt der denn noch?
Pina Bausch.
Der in... Heißt der nicht... heißt der nicht...
Halt, stopp, das war Joe... Entschuldigung, das war Joe Bausch. Joe Bausch, Pina Bausch war doch...
die Tänzerin.
Das war die Wuppertaler Tanzkönigin.
Ja, ja, genau. Den Film kann ich übrigens sehr, sehr empfehlen.
Über Pina Bausch?
Ja, ja. Sie war ja an der Volkwang, hat ja gelehrt, auch an der Volkwangschule in Essen.
Bis ins hohe Alter.
Und großartig. Ich kann den Film sehr empfehlen.
Weltruhm hat die Frau gehabt. Das muss man jetzt wirklich mal sagen. Im Gegensatz zu Joe Bausch.
Ja, sie war ein großer Star, wirklich. Ja. Und es lohnt sich, diesen Film zu sehen. Der heißt einfach nur Pina Bausch.
Ja, auf jeden Fall hinterher.
Pina und Joe Bausch waren da. Joe Bausch war der Gefängnisarzt im Tatort, glaube ich. Ne? Ja. Im wahren Leben war er Gefängnisarzt, und zwar hier in Hamm.
Nee, in Werl. Im Knast im Werl, da wo die ganz schweren
Jungs sitzen. Also ist das eine eigene Stadt? Ich dachte, das wäre ein Stadtteil.
Nein, nein, nein. Oh Gott.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hm. Ja.
Nee, in Werl. In Werl tatsächlich, wo die ganz schweren Jungs sitzen. Oder einsaßen und sitzen.
Ja.
Da war, glaube ich, Gefängnisarzt, und er ist der Leiter der KTU im Tatort. Macht er da gar nicht mehr mit?
Doch, Tatort ja, aber hier in Werl hat er aufgehört.
Ja. Was auch immer. Ich wollte doch über Otto sprechen.
Weil ja, ich weiß, aber ist doch schön für unsere Zuhörer, wenn sie sich ein Bild machen
natürlich.
Können, welche erotischen Größen alle so da waren.
Ja, ja, ja.
Otto Waalkes war da?
Ja, Otto Waalkes war da auf der Party. Ja, mit Otto verbindet mich so eine eigene Geschichte, weil ich ja 1976 habe ich mir für 10 Mark im Aldi seine Schallplatte Otto, das vierte Programm gekauft.
Im Aldi?
Im Aldi, ja, tatsächlich.
Wieso im Aldi?
Ja, weil meine Mutter immer nur in Aldi ging.
Du kanntest kein anderes Geschäft.
Doch, ich kannte noch C&A, Pellemino Jeans.
Und deshalb kanntest du auch Ummelmann Jachtbitter.
Mümmelmann. Mümmelmann Jachtbitter, ja, natürlich.
Ja.
Ja, Aldi hatte damals eben halt auch so einen Ständer, wo ein paar Langspielplatten drauf waren. Und da war diese Otto-Platte und.
76?
Ja, 76.
Da warst du ja noch unter 50.
Ja, ja, ja. Und ich habe diese Platte auswendig gelernt. Und auch imitiert, obwohl ich natürlich Teil der Witze gar nicht verstanden habe. So Trapp, Trapp, der Trapper, Tripp, Tripp, der Indianer.
Stimmt, den habe ich auch damals nie verstanden.
Alles war im Geiern, also die Erwachsenen jedenfalls. Ne? Und unser einer hat einfach pflichtschuldigst mitgelacht. Oder, können Sie mir mal sagen, wie ich hier aus dem Bordell rauskomme? Ja, benutzen Sie doch einfach den Auspuff.
Und, sehr gut.
Ja, ja, und dann diese, und ich habe das auch alles imitiert und... Die Demonstration der Jungfrauen von Hamburg kann heute nicht stattfinden. Die eine ist krank und die andere hatte alleine keine Lust.
Diese ganzen. Ey, Mann, es gab ja auch vorher nichts, ne?
Nein.
Und sondern kam Otto, das war ja wie so ein Punk, kam der da rein.
Ja.
Ne? So lange Haare, sowas gab es wirklich nicht. Das kann man sich heute nicht vorstellen.
Guter Musiker, versaut, konnte auf der Gitarre
schnell
rocken.
Ja,
schnell.
Konnte alles imitieren, in jede Stimme reinspringen. Susi und der Föhn.
Susi sorglos sitzt zu Hause und föhnt ihr Haar. Schabadu und Schabada. Er wirkte eine Schlapperklang, bis ihre Schlapperklapper klang. Hey, Sie passen ja gar nicht auf. Doch, ich pass auf. Nein, Sie passen nicht auf. Doch, ich pass auf. Nein, Sie passen nicht auf. Doch, ich pass auf. Wie viele Kinder haben Sie? 5. Sehen Sie, Sie passen nicht auf.
Weißt du noch diesen Rauchergag? Ich heiße Horst. Natürlich rauche ich.
Meine Maschine raucht ja auch.
Er stand an so einer Teermaschine. Ne?
Teerexport.
Teerexport.
Horst Hacker. Natürlich rauche ich. Meine Maschine also rauche ich auch.
Ey, da habe ich mich drüber beömmelt. Ich,
ja.
Natürlich rauche ich, meine Maschine raucht.
Wichtig ist bei mich bei der Arbeit, wie beim Rauchen, dass der Teergehalt stimmt. Darum rauche ich Teerexport.
Oder Galaxis 2000, da war nur so ein Melkeimer,
ja.
Wo so ein Schlauch über den Griff, ne? Extra große Einfüllstutzen, ergonomisch geformter Griff, damit war dieser Schlauch gemacht.
Und irgendwie so ein Auto, und der OMW 2000, spurtstark im Stau, spritzig im Regen.
Und Kylie, die Seife.
Kylie, ey. Und dann die ganzen Songs. Er war einsam, aber schneller und das Recht war sein Gesetz. Mit dem Dackel Rammelmeier und L'importance c'est la rose, Portance dans la Hose. Ja, auf jeden Fall. Und von da ab, ich konnte die Platte auswendig, wurde ich ja immer auf Familienfeiern. Oder egal von irgendwelchen, so Till stellt sich in die Mitte und sagt einfach die ganze Otto-Platte auf. Das war ja ganz wichtig. Otto und Mike Krüger, die erste, das war so meine Initialzündung. Und irgendwann hat jemand Otto 1990 ein Tape von Till und Obel gegeben, so ein Videotape, ein Live-Tape. Und das hat er gesehen und hat dann... Weil er einfach ja auch ein total netter Typ ist,
ja, ist
und hat wirklich. Und hat dann wirklich zum Kölner Express gesagt, Till und Obel, das sind meine Nachfolger. Ja? Und wenn ich eins bereue, ist, dass ich diesen Artikel nicht mehr wiederfinde. Also ich habe den gehabt, ne? Also wenn einer an diesen Artikel in den Kölner Express kommt, Till und Obel, das sind meine Nachfolger, Otto Waalkes, das hätte ich gerne nochmal. Es gab dann nur 2 Fehler. Du weißt, er hat nie aufgehört. Und wir waren einfach nicht schlau genug, um seine Nachfolger wirklich zu werden. Und wir haben uns ganz toll unterhalten.
Ihr hattet euch jetzt lange nicht gesehen.
Ja, wir haben uns lange nicht gesehen. Und er ist einfach ein netter Typ, der auch nach all den Jahren weiß, wer du bist. Du weißt ja, manchmal lernst du Prominente kennen. Und eine Minute später wissen sie nicht mehr, wer du bist.
Ja, was ja immer untergeht, der ist ja wirklich schön geist, vornehmster Gattung. Der ist ein unglaublich guter bildender Künstler auch, der malt.
Ja, tierisch.
Wahnsinnsmaler. Er hat ja damals auch Kunst studiert, als er anfing mit der Gitarre im Logo oder Onkel Pö auf die Bühne zu gehen.
Der malt tierisch gut. Der spielt fantastisch Gitarre. Er ist sehr musikalisch.
Stimmt, er ist ein richtig guter Gitarrist.
Auch, ja. Es ist, und ist einfach wirklich gesagt sehr nett. Wir hatten uns über die Jahre
hinweg... Wusstest du eigentlich, dass er auch ein Höllensurfer ist?
Nee, das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
Unfassbar geiler Surfer. Klar, jetzt kommt er aus Emden, konnte von klein auf da immer aufs Bett. Wahnsinn, er kann ja für alles. Der Typ, wenn er sich irgendwas vornimmt, der kann alles.
Ja.
Und der auch am Computer, ne, der hat dann so Grafikprogramme und der macht die dollsten Sachen. Da, der ist, also wenn der sich in eine Sache reinfuchst, es gibt ja so Typen, die alles können. Dazu gehört Otto.
Ja, was mich aber immer am meisten beeindruckt, ist Menschlichkeit. Ne? Wie gesagt, du lernst ja so oft, lernst du in unserem Beruf Promis kennen und so. Und wie gesagt, nach all den Jahren wissen sie nicht mehr, wer du bist, gucken dich nicht mehr an. Oder wenn du nicht mehr auf einer Gesichtshöhe mit ihm bist, vergessen sie dich ganz. Aber das ist er eben halt nicht, ne? Sondern fragt er auch gleich, wie geht's dir? Was machst du denn? Ne? Sag mal, warum hat das damals nicht mit euch geklappt? Ihr wart doch so gut. War dann aber auch zufrieden, dass es mir jetzt gut geht.
Also ihr hattet ein richtig schönes Gespräch.
Ja, ja. Und seine Managerin, die Lin Lu, ist ja auch einfach total nett. Hinterher noch Helge Schneider getroffen. Tatsächlich. Und der hat erstmal ein Lobeslied auf dich gesungen. Das fand ich auch. Du wärst einer der letzten, die noch einfach integer wären. Einer der letzten Aufrechten in der Comedy. Das fand ich sehr schön.
Ja, das hört man natürlich gern. Auf jeden Fall lieber, als dass man der letzte Pisser ist.
Das war also sehr lustig. Dann habe ich ja übrigens für dich ein wunderbares Rammstein-Intro gemacht.
Ja, also da muss ich dir jetzt nochmal...
Das war ja eine Aufgabe, du. Da ruft er mich an. Ich muss das vorab erklären. Erklär du es bitte, was ich da...
Ja, ich hatte jetzt für die große Tour, die ja nächstes Jahr im Januar beginnt, also die großen Hallen, wollte ich ein Bombast-Intro haben. Und da bin ich dann auf Rammstein gestoßen. Hier kommt die Sonne. In unserem Fall wurde daraus, hier kommt der Atze. Mehr will ich auch noch gar nicht verraten. Dann habe ich gedacht, wer kann es denn machen? Und Till Lindemann selber, so gut kenne ich ihn ja nicht. Und dann habe ich Till angerufen. Und Till ist dann ganz kurzfristig, hat seine Gitarre gepackt, ist zu Vince, zu einem der großen europäischen...
Du redest über mich übrigens, ne?
Ist er dann zu einem der besten Studios in Europa gefahren, nämlich bei Münster ist das, in Ottmarsbocholt, das gehört, ist glaube ich ein Ortsteil von Senden, auf einem Bauernhof, ist da seit 30 Jahren schon das Hardrock-Studio.
Ja, Vince ist eine Macht.
Ja, und da werden sehr viele große Acts produziert. An deutschen Acts, die eben härter klingen, sind es unter anderem die Toten Hosen oder In Extremo.
Alle Erfolgsplatten der Toten Hosen der letzten 10 Jahre sind dort entstanden.
Aber auch viele internationale Metal-Bands waren da. Bis auf In Extreme, sagt Vince, waren sie alle da.
Ja.
Naja, auf jeden Fall Vince angerufen und dann hat Vince gesagt, ach Till und ich, wir kennen uns ja so gut, dann schließen wir uns kurz und wir machen das schon. Ja, und dann habe ich jetzt das Ergebnis gehört, ihr werdet es bei mir auf der Tour hören, sehr laut, sehr bombastisch, Wahnsinn, muss ich wirklich sagen, Wahnsinn.
Ja.
Till, Hut ab, ich schmeiß mich hier vor dir in den Staub.
Danke, ich weiß das zu schätzen, ich muss da von meiner Seite sagen, ich kriege einen Anruf. Du musst was für mich singen. Und da habe ich schon gedacht, aha, Bel Canto, Schmelz. Und dann Rammstein. Weißt du, weißt du, dass ich noch nie überhaupt ein Rammstein-Lied so richtig gehört habe? Ganz?
Ja, ich habe auch wirklich, als ich dich angerufen habe, habe ich natürlich mit dem Schlimmsten gerechnet. Aber da kann man sehen, wie durch den Einfluss deiner Gattin und durch meinen mundfusselig labern, wie open-minded du mittlerweile bist. Du findest ja mittlerweile alles gut.
Ach so. Ne? Ja, und dann bin ich da in dieses Studio gefahren, habe mir einen Tag vorher mal diesen Titel angehört, Hier kommt die Sonne. Das ist sehr interessant, weil eben halt diese ganz tiefen Gitarren tiefer gestimmt, tiefer in Haarstimmung.
Ja, so für uns Laien.
Ja.
Mal erst ganz rudimentär erklärt. Das ist schon ein besonderer Sound, den die da hinzaubern.
Das habe ich wirklich.
Nicht in der kleinen Pause entstanden. Ne?
Nein. Dass das so drückt und so brettert. Und das sind auch ganz andere Melodieführungen. Normalerweise im Rock'n'Roll ist die Gesangsmelodieführung ziemlich vorhersehbar. Ne? Aber die haben ganz andere Tonfolgen und die kombinieren die auch ganz anders. Das war sehr interessant.
Das heißt, wenn ich so singe, hier kommt die Sonne, dann hat das nichts mit dem zu tun, wie die so arbeiten.
Nein. Ich kann das aber jetzt nicht vorweggreifen. Die Leute, geht hin, kauft euch eine Karte, allein das Intro.
Ja, Rammstein ist ausverkauft europaweit, aber im Grunde genommen könnt ihr auch zu mir kommen, eins zu eins dasselbe.
Ja, der Sänger heißt Till Musik und dann wird es auch noch lustig im Gegensatz zu Rammstein.
Ja, ne? Und die Halle ist sauber, die Getränke sind kühl.
Ja, das war sehr interessant. Apropos, da fällt mir gerade ein, wo wir nochmal über interessant reden. Otto, du hast ja in dem Film Sieben Zwerge mitgespielt.
Ja, du hast doch
auch. Ja, eine kleine Rolle.
Ja.
Aber hast du, wie war Otto am Set? Wie ist das? Wie muss man sich das vorstellen? Das interessiert mich jetzt mal.
Ja, also ich habe ja den Hofnarren gespielt, der zum Schluss die schöne Prinzessin kriegt, gespielt von Cosma Schiever Hagen. Ich habe sie auch vor der Kamera gekriegt. Und nein, also, da habe ich natürlich einige Anekdoten. Mit Otto selber hatte ich, klar, habe ich den oft gesehen am Set, ja, weil er ja auch Mitproduzent war und auch das Drehbuch mitgeschrieben hatte. Und es gab auch durchaus Szenen zusammen, aber nicht so viele. Ich habe aber beobachtet, wie er da den ganzen Laden zusammengehalten hat, stimmungsmäßig. Also immer wenn die ein bisschen sehr viel gearbeitet hatten, dann hat Otto da wieder sich die Klampfe geholt, hat mit den Leuten gesungen und hat da Spaß gemacht. Und er ist ja wirklich, der hat ja Energie ohne Ende,
ja,
und powert da rein. Das war schon toll, das war eine tolle Dreharbeit. Es gab einen denkwürdigen Abend, ich hoffe, ich habe ihn noch nicht erzählt. Und zwar habe ich die Schlussszene, eine der Schlussszenen gedreht, zusammen mit Heinz Hönig,
Sugar,
Nina Hagen,
oha,
Cosma Schiever Hagen, wir waren dann schon ein paar zum Schluss und Icke. Und naja, auf jeden Fall Heinz Hönig, warte, jetzt muss ich es so ausdrücken, dass
der ist auch sehr speziell, ne?
Nicht justiziabel ist. Ja, Heinz Hönig kam einen Tag vorher ans Set und meinte, Sven Unterwald war der Regisseur,
ja,
der ja eben auch das Buch mitgeschrieben hat oder maßgeblich das Buch geschrieben hat. Sven, komm mal her, das können wir so nicht machen, das können wir hier, das ist mit dem Text hier, das habe ich mir, das schreiben wir. Dann hielt er irgendein Runner am Set, hielt er fest, oder Junge, hol mir mal eine Flasche Bier, so, ne, in bester Gerhard Schröder-Manier. Und setzte sich mit Sven dahin und trank so in 10 Minuten 3 Flaschen Bier, würde ich mal sagen. Und dann hat er den Text komplett zusammengestrichen und Sven hat mit Engelzungen geredet. Müßig zu sagen, dass am nächsten Tag, als wir gedreht haben, die Originalversion wieder genommen wurde. Und die war dann auch okay. Und dann haben wir gedreht. Ey, das kann man sich alles gar nicht vorstellen. Also wir sollten mittags anfangen zu drehen. Ich war mittags im Kostüm. Ich hatte das beste Hofnarrenkostüm, hatte auch meinen Lederüberwurf noch nicht drüber, sondern lief da in so einem ganz tief ausgeschnittenen Pornoshirt rum. Naja, und es war abzusehen, das wird etwas später Nina Hagen vor der Kamera, wenn die aufdreht, da kommt keiner mehr mit. Das sind 100.000 Volt, die da entgegenschlagen. Ne?
Wahnsinn.
Das ist der Wahnsinn.
Ja.
Wo andere Schauspieler 100 Gesichter haben, hat die 1.000. Die rollt einmal mit den Augen, dann bebt die Erde. Das ist Wahnsinn, was die kann. Diese Frau ist eine Urgewalt.
Ja.
So, und ihre Tochter war ja eben auch dabei, Cosma Schiever, immer auf Super Beauty geschminkt. Zu der Zeit, ich habe es schon lange nicht mehr gesehen, war sie aber auch Super Beauty. Und auf jeden Fall, so, es sollte um 12 Uhr losgehen. Um 5 Uhr fragt Sven, sag mal, warum ist denn die Nina Hagen noch gar nicht aus der Maske raus? Anruf in der Maske per Funk, ja, weil sie noch gar nicht in der Maske drin ist. Erstmal wurde, da ging es stundenlang um ihr Kostüm, weil in dieses Kostüm war eine Faunfeder eingenäht. Und Nina fühlte sich von dieser Faunfeder beobachtet. Also ist ja so ein bisschen wie so ein Auge.
Ja.
Und sie konnte so nicht arbeiten. Also dieses V hat sie einfach gestört. Jetzt musste dieses Kostüm umgearbeitet werden. Jetzt war es irgendwann umgearbeitet. Dann hatte Nina sich aber eingeschlossen, weil sie mit ihrem Gott sprach. 1-2 Stunden. Ja, die ist ja auch sehr esoterisch.
Das gefällt mir sehr.
Ja, Heinz war noch bei besser Energie und haute ein Karlauer eine Anekdote der letzten 40 Drehtage, Drehjahre nach dem anderen raus. Aber es wurde spät und später. Also ich glaube, um 10 haben wir die erste Szene gedreht oder den ersten Versuch, die erste Stellprobe im Spiegelsaal des Schlosses. Und das Team wurde langsam mürbe.
Oh Gott.
Erste Stellprobe. So, und dann musste Heinz als König, der jetzt wieder im Amt war, musste zu seinem von den Zinnen der Burg zu seinem Volk sprechen. Und der Satz ging ungefähr so wie, ich grüße euch, mein geliebtes Volk, ich bin euer König. Also ja, durchaus
überschaubar.
Ein Text, der zu bewältigen ist. ja, gegen 3 Uhr haben wir nochmal eine Pause gemacht, weil Heinz kriegte den Satz nicht hin. Ne? Weil das gute Leben hat, glaube ich, Teile seines Oberstübchens, sagen wir mal, ein bisschen vernebelt.
Du willst sagen,
die Konzentrationsfähigkeit ließ langsam nach.
Die Zellen dauerhaft abgewandert.
Ja, ich darf jetzt wirklich leider nicht alles erzählen. Auf jeden Fall, irgendwann, also es wurden Texte geklebt. Ne? Dann kleben, pass auf, da machen wir so. Wir kleben den Text hier hin. Ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ne? Und dann fing er an, sich selber zu beschimpfen. Heinz, du Assi, warum kriegst du das nicht hin? So, Leute, ich bin soweit. Hallo, liebes Volk, das stand da eine Pappe. Hallo, liebes Volk, ich bin euer König. Ja. Und dann wurde das aufgeteilt. Also da steht, hallo, liebes Volk. Und dann Blick wenden, so in die Weite oben, dann im Gestänge hing dann noch, ich bin euer König. Und bitte, was weiß ich, ich bin euer König, die 46. Hallo, mein liebes Volk. Heinz? Oh, scheiße. Das steht aber nicht mehr. Ja, das haben wir doch da auf deinen Wunsch da oben hingeschrieben. Ah ja, okay, also nochmal das Ganze. Und irgendwann so 5:30 waren wir fertig.
Oh Gott.
Ey. Ach so, nee, das habe ich noch vergessen, weil auch bei Cosma Shiva irgendwann die Konzentration nachließ und die Nerven verloren hat, so um, ich würde mal sagen, 2:30, fing die plötzlich an zu heulen. Oh, und die war auf Beauty geschminkt, das heißt, alles. Abbruch, Stunde Pause,
Abbruch.
Komplett abschminken, neu schminken. So, 5:30 hatten wir den Satz im Kasten. Ey, das kann sich der Laie nicht vorstellen, was da los war. Und da hatte ich Gott sei Dank meine Joggingschuhe dabei, sonst wäre ich, glaube ich, langsam durchgedreht. Weil Otto nicht da war, habe ich versucht, das Team so ein bisschen, habe alle möglichen Nummern erzählt und die irgendwie bei Laune gehalten, mal ein Tablett Schokolade geholt, was weiß ich. Und dann bin ich von Ossendorf, da waren ja die, in den zwei großen Studios war ja der Wald aufgebaut und im anderen Studio war das Schloss aufgebaut, bin ich von da aus nach Hause gejoggt. Weil ich wusste nicht mehr, wohin. Ne? Mir tat alles weh. Und dann bin ich eine Stunde von Ossendorf in die Innenstadt von Köln gejoggt und habe mich direkt vor meinem Haus da auf die Fresse gelegt. Werde ich auch nicht vergessen. Habe dann noch wahrscheinlich einen Cognac getrunken, bin ins Bett gegangen, habe bis abends gepennt.
Herrlich. Ich habe übrigens auch eine wunderbare Anekdote zu diesem Film. Die ist auch eigentlich unglaublich. So, jetzt war ich ja zu dieser Zeit, als der Film gemacht wurde, war ich jetzt schon nicht mehr so... Ich war kein Popstar mehr. Ich war eigentlich schon in der Niederung angekommen, war richtig schön auf die Fresse gefahren und hat mir gedacht irgendwie, ah ja, mit diesem Film, mit dieser Mini-Rolle in dem Film geht es jetzt wieder bergauf. Ne? Das ist ein Zeichen und war ziemlich begeistert. Während ich sonst meine Kinder eigentlich immer aus meinem Berufsleben so rausgehalten habe, habe ich dann, als der Film in die Kinos kam, zu meinen Kindern gesagt, den gucken wir uns aber mal an. Ne? Wenn der Papa schon mal, wenn auch nur eine kleine Rolle da mitgespielt hat, dann gehen wir ins Kino. Ja, und die Kinder, ja, super, waren so 10 und 8 damals. Ja. Ne? So, und der ganze Film, um es kurz zu machen, sie fanden den Film einfach nicht besonders toll, waren irgendwie überfordert, keine Ahnung, und fragten die ganze Zeit immer nur, wann kommst du, wann kommst du, wann kommst du denn? Ja, gleich. Und wir sitzen dann in Hamm in diesem Cinemax und als die Stelle kommt, wo ich das erste Mal zu sehen bin, ist der Film kaputt.
Nee.
Film gerissen. Ja, Film riss so gruselig, ne? Und machte dann da weiter, wo meine Szene fertig war. Und die Kinder waren am Heulen.
Am Heulen.
Ich war fassungslos. Wieso bist du denn da nicht zu sehen? Warum ist denn der da kaputt? Und ich dachte auch so, ey, das gibt's doch gar nicht. Das muss doch irgendjemand hier manipuliert haben. Das gibt's doch gar nicht. Einfach nach Hause gefahren. Meine Frau sagte, ja, wie war's denn? Ja, hat nicht stattgefunden.
Oh Gott, die Armen.
Aber auch wie lustig, ne? Und da ist mir damals schon klar geworden, verlass dich nicht. Wenn es in allen Kinos so ist, dann brauchst du noch eine Zeit für dein Comeback. Oh, herrlich, ey. Aber ja, am Set bei Laune halten, ne? Wie kann man das machen? Was hast du mir denn da nochmal?
Ja, gutes Essen ist, also die ja, erfahrenen trinke. Produzenten wissen natürlich, eine gute Stimmung am Set entscheidet sich beim Catering. Wenn du einen guten Caterer hast, ist meistens die Stimmung auch besser, ja.
Ja, ja.
Obwohl gute Stimmung am Set sorgt ja nicht automatisch dafür, dass du was Gutes machst.
Ja, du kannst ja auch nicht saufen. Ne? Du kannst ja jetzt nicht irgendwie Champagner saufend am Wagen stehen und sagen, hey, komm mal. Das ist ja auch kein Plan. Ne?
Ja, da gibt es ja doch einige Schauspieler.
Ja, aber die müssen ja nur auf Pegelstand kommen, oder?
Norbert Heisterkamp, der den siebten Zwerg spielte, den übergroßen. Ne?
Ja.
Hier, der Bodybuilder aus Alles Atze.
Unser lieber Freund Norbert.
Der hat ja schon unfassbar viele Filme gedreht, ne?
Ja.
Über 50 Filme oder 70 Filme. Der hat wirklich auch überall gedreht. War natürlich immer typbesetzt. Entweder war er der böse Zuhälter oder er war tatsächlich Bodybuilder oder war Türsteher. Hat viele Verbrecher gespielt. Hat sogar in einem, ich glaube, war es ein Tatort, spielte er so einen Kinderschänder.
Oh Gott.
Also, wo du wirklich gedacht hast,
Hilfe!
Da gibt es so eine Szene, wo er als 2-Meter-Mann so einem kleinen Mädchen mit der geballten Faust in die Fresse haut.
Oh Gott!
Dann Norbert sagte selber, seine Kinder durften den Film nie sehen.
Ich will das auch nicht gucken.
Ja, auf jeden Fall hat er gedreht mit Klaus-Maria Brandauer.
Er hat gedreht, wow, richtig mit
Klaus-Maria
Brandauer.
Ja, guck dir die Filme
Mephisto
an, die Norbert gemacht hat. Wahnsinn. So, und der Brandauer, natürlich großer österreichischer Schauspieler, Weltstar,
Burg.
In James Bond gedreht, an der Burg gespielt, alles, der hat die großen Rollen gespielt. Wie viele große Schauspieler dem Alkohol auch gern mal zu, ein gutes Glas Wein. Jetzt sagst
Bitte.
Du, gegen ein gutes Glas Wein ist nicht einzuwenden, aber auch gern mal am Set morgens um 9 Uhr. So, jetzt, und der Brandauer suchte zu der Zeit
mit
immer,
dem Aftershave verwechselt.
Suchte morgens gerne mal jemanden, der nett war, mit dem er trinken konnte.
Ja, oh Gott.
Das heißt, bei Norbert am Wohnwagen schon mal morgens mit der Rotweinflasche in der Hand. Norbert, grüß dich. Bist du ein Erwiener, ist ja, glaube ich, gell? Servus, sagen die. Servus, grüß dich.
Wir können es.
Und Norbert hat sich dann später immer versteckt.
Vor allem dieser 2-Meter-Riecher,
wo will er sich denn versteckt, verstecken? Weil er Angst hatte, dass Brandauer wieder mit einer Flasche Wein hergekommen. Nein, deswegen, du sagst ja, man kann nicht drehen, wenn man den Arsch voll hat. Ey, es gibt ganz schön viele große Schauspieler, die sich auch richtig schön einen reinlöten.
Ja, aber das scheint mir ja dann eher zu sein, damit man überhaupt antreten kann.
Gerade
oder?
Die Großen. Ich habe doch letztens noch erzählt, was da auf dem Savoy-Dach los war.
Ja, ja, gut. Ja, ja, das.
Je besser die Schauspieler, desto voller sind sie meistens abends im Savoy.
Ja, das sind natürlich Verallgemeinerungen und da muss man wirklich sagen, ein paar Kollegen kommen auch völlig ohne Alkohol aus, sie nehmen dann andere Drogen.
Ja, ja, aber es ist ja auch nicht leicht, als Schauspieler abends den Kopf auszukriegen. Insofern, da stürzt man schon mal ab.
Ja. Ach ja, ja, ja. Meine
Güte. Ich will auch nicht behaupten, dass sie jetzt alles ständig trinken, aber es kommt schon mal vor.
Nein,
ist ja so, gerade so die Charakterdarsteller, die stehen ja auch saftig im Leben, ne? Die, die wollen Lebensfreude, die wollen das Leben spüren und da kommt es auch so ein bisschen her. Naja, genug von den Insider-Stories.
Ja, 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 ja. Wir sind ja auch, wir haben noch so viel abzuarbeiten, das gibt's überhaupt gar nicht. Das ist,
haben wir noch ein paar Fragen vielleicht?
Ja, ja, wir haben aber
es beim letzten Mal nicht geschafft.
Ich muss hier mal jemanden, das ist ganz interessant. Guck mal hier, wir haben Post gekriegt. Liebe Cousine, ich höre euch in New York.
Ja, das gibt's
ist doch wohl gar nicht.
Internationaler Podcast.
Ich höre.
Meinst du, wir müssen das demnächst auf Englisch machen hier?
Ich weiß es nicht. Aber sie hört
du das für sinnvoll?
In New York als gebürtige Essenerin.
Ach so.
Und ihr schuldet mir diverse Unterhosen, denn ich habe mich mehrfach eingenässt, auch in öffentlichen Verkehrsmittel.
Jetzt kommt langsam, kommen wir in die Ecke Special Interest. Es gibt durchaus Zuhörer, die das jetzt schon erotisch finden.
Ja, danke dafür, schreibt sie. Dafür nicht, sagen wir.
Ja, nicht dafür.
Ja, bitte sprecht doch über das Konzert von Die Toten Hosen. Eigenname, daher die miese Grammatik. In der Turnhalle Turnhalle? Nee, Turnhalle. Ja, in der Turnhalle Düsseldorf. Ja, da können wir nichts zu sagen.
Das What could I say? Ich habe keine Ahnung, was die Toten Hosen so machen. Die man von denen kennt, die ich bei Vince im Studio treffe, geht dir wahrscheinlich auch so. Die sind total in Ordnung. Und meine alte Busenfreundin Esther Kim spielt da mit. Die sitzt da an den Keyboards. Das ist diese wunderschöne Koreanerin. Schon seit Jahren bei den Toten Hosen immer auf Tour dabei und ja, besser drauf sein und ein besserer Mensch als Esther Kim kann man, glaube ich, nicht sein. Also die ist so toll, Wahnsinn.
Das muss jüngst reichen.
Mutter geworden, das ist meine Verbindung zu den Toten Hosen.
Ja, Katrin, du hast uns da eben halt geschrieben, Katrin aus New York, gebürtig aus Essen.
Also ich könnte jetzt nach New York fliegen und da fragen, wo geht's denn hier zu Katrin?
Du könntest mal mit einer Packung H&M-Schlüpfer bei Katrin vorbeikommen.
Nein, die kriegt von mir das allerfeinste Zeug. Entweder von Hunkemöller, von La Perla oder Appassionata, ja, oder wie das heißt.
Oder dazu noch einen Unterhosen-Strumpfhalter von Hermes. Ich meine aber Hermes vom Versand.
Ach so, ich dachte.
Von Hermes-Versand.
Unter Strumpfhalter verstehe ich Fischerdübel.
Ja, danke Katrin. Jedenfalls, wenn ihr irgendwo auf der Welt sitzt und auch darüber nachdenkt, während ihr diesen Podcast hört, ob ihr uns mitteilen wollt, dass ihr euch eingenässt habt vor Lachen oder was ihr gut fandet oder nicht, schreibt uns an mail@zärtliche-cousine.de.
Ich hätte noch einen Tipp für, wie heißt sie aus New York?
Katrin.
Katrin, Beckenbodengymnastik soll ja helfen bei Blasenschwäche.
Bitte!
Ja!
Was soll denn... Bei Blasenschwäche, da hilft Labello. Das ist.
Auch dieses Mal wird nichts liegen gelassen. Hier brennt nichts an.
Ich kann mich nur in aller Form entschuldigen. Also ein mieser, dummer Witz, aber.
Ja, was soll's. Ich kannte den übrigens doch gar nicht. Den finde ich ziemlich gut. Kennst du noch die Sunny Jim Band?
Nein.
Das war so eine Reggae-Band. Jetzt pass auf, jetzt springe ich auch mal ganz weit zurück.
Jetzt wird's.
Ich spielte damals in einer Band.
Ich spielte damals
in einer Band Schlagzeug, die hauptsächlich so im Raum Ostwestfalen beheimatet war. Und den Namen verraten. Ah nee, die Geschichte kann ich gar nicht erzählen.
Ja, was ist denn eigentlich mit dieser Schlüpfergeschichte, die du auch nicht erzählen willst und wo die Hörer mich. Und uns alle, das Produktionsteam, alle werden bestürmt. Was ist denn jetzt mit dieser
Schlüpfer? Soll ich es heute mal erzählen?
Ja, erzähl sie jetzt zum Abschluss. Komm.
Sitzt du?
Ich sitze.
Hör, pass auf. Also ich habe es ja kaum noch in Erinnerung. Ich muss mal eben in meinem Kopf rekapitulieren. So,
wir waren gespannt, zusammen. Meine Damen und Herren, hier ist sie.
Die Schlüpfergeschichte. So, wir beide waren in Palma de Mallorca.
Richtig.
In dieser wunderbaren Wohnung von Frankie.
Und haben
wir uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, haben an irgendwas geschrieben, ich weiß nicht was. Kann auch sein, dass wir überwiegend Urlaub gemacht haben. Du warst schon abgereist und es stand für mich ein Abend an, wo ich mich nicht verabredet hatte. Ich bin dann so ein wenig durch die Altstadt Palmas geschlendert, das war vielleicht 9 Uhr. Und du weißt doch, neben dem C und A, da ist ja so eine Gasse, wo man so reingeht und kurz und gut, ich hatte geguckt, kriege ich noch einen Tisch. Mhm. Sie hat noch so einen Zweiertisch, da saß sie ja ganz alleine. Und vis-à-vis in 3-4 Meter Entfernung saß eine mallorquinische Familie, die schon auf den ersten Blick eine der alteingesessenen Familien waren. Klasse an jeder Ecke.
So.
Die Senioren saßen dabei, also Oma und Opa. Ja. Dann war das Paar, die waren so, ich würde mal sagen, Mitte 40. Mhm. Und er aber auch so ein richtiger Erfolgstyp. Du kennst diese Mallorquiner, die so richtig gut aussehen im Anzug und mit leuchtenden Augen. Aber der normale Mensch kennt das. Und dann waren so ein paar Kinder dabei und eine rassige.
So, jetzt wird's interessant.
Eine rassige.
Also jetzt wird's interessant. Der ganze
Mallorquinerin mit halterlosen Strümpfen. Und irgendwann stand sie auf.
Ja.
Und dann ging sie so an mir vorbei, lächelnd, aber hielt Augenkontakt. Ging an mir vorbei und ging Richtung der Banyos, der Toiletten. Da war sie eine ganze Zeit verschwunden. Und
du wolltest schon hinterher, oder was?
Nein, nein, es war keine Pornosache. Das war.
Ja, das war einfach, ja auch keine Pornosache.
Nein,
du hättest ja vor der Tür auf sie warten können.
Nein, ich bin durchaus ein Mann, der abwarten kann.
Ja.
Wie so ein Krokodil, was im Wasser liegt.
Ja.
Ne, teilweise über Jahre. So, auf jeden Fall, sie war eine Viertelstunde, 10 Minuten, oder sagen wir 10 Minuten auf der Toilette.
Was macht die denn 10 Minuten lang auf der Toilette?
Ich hatte jegliches Zeitgefühl verloren. So, jetzt kommt sie wieder zurück und wir haben so, in dem Moment, wo sie aus der Toilette kommt, haben wir schon wieder Augenkontakt. Sie grinst so wie Mona Lisa, schaut mich an, kommt zu mir an den Tisch. Mein Herz schlug bis zum Hals. So, jetzt nimmt sie mein Sakko, was ich angezogen hatte, weil ich wusste, ich gehe heute in ein teures Restaurant. Und steckt mir was in die Innentasche dieses Sackos.
Nein.
Ja. Und geht zum Tisch zurück und hält Augenkontakt. Setzt sich wieder zu ihrem Mann, zur Familie. Und ich spürte so, jetzt wollte ich natürlich nicht vor allen Leuten direkt da ins Sakko schauen. Ne? Man hat ja eine gewisse Hemmschwelle. Und ich fand das auch knisternd.
Ja.
So, und fass so einfach in die Innentasche, von mir aus gesehen linke Innentasche meines Sackos und spüre was Feuchtes. In dieser Innentasche. So, jetzt kannst du dir vorstellen, was in meinem Kopf los war. Welche Achterbahn da ablegte. Oh, ein Gefühlschaos. Kampf der Titanen. Gut gegen Böse. Naja, irgendwann verschwand die Familie und ich ließ mich da alleine sitzen. Und für mich war klar, die hat jetzt da nicht nur ihr nasses Höschen mir in die Tasche gesteckt, sondern auch noch einen Zettel mit ihrer Telefonnummer. Ich konnte ganz klar machen. Ich habe dann noch ein Dessert gegessen, habe noch ein Portwein getrunken, um meine Nerven einigermaßen zu beruhigen.
Ich kann meine Nerven gleich gar nicht mehr beruhigen, wenn du jetzt nicht mal langsam...
Meine Erotikabteilung hatte schon auf Halbmast geflaggt.
Bitte.
So, jetzt komme ich aus diesem Restaurant raus, da war es vielleicht so gegen 12, in die laue Sommernacht.
Ja.
Und ich fasse ihn jetzt unendlich, diesen Schlüpfer, fasse in die... Weil es roch auch so ein bisschen, es duftete aus dieser Tasche.
Mhm.
So, jetzt ziehe ich also diesen Schlüpfer aus meiner Tasche, draußen schon auf dem Trottoir.
Ja.
Und es stellte sich raus, das waren 2 Papiertücher, mit denen sie sich einfach nur die Hände, ihre nassen Hände abgetrocknet hatte. Und dieses alte Missstück hat mich doch da einfach...
Ach.
Nur auf nette Art verarscht. Also ich musste auch wirklich selber drüber lachen.
Ja.
Aber die Erwartungshaltung war quasi unter der Decke.
Ja.
Und
das ist ja
diese Landpomeranze.
Das gibt's doch gar nicht. Ey,
hat mir einfach die 2 nassen Papierhandtücher.
Ey, wie manche Leute sich daneben benehmen. Ey. Aber du hattest ja schon am Anfang gesagt, kein Stil, diese Leute. Ne?
Nein, absolut. Das waren Bauern
wirklich
vom Lande, die nicht wissen, wie man sich benimmt. Ich habe dieses Sakko. Eine
Fanta bestellen in so einem Restaurant.
Dieses Sakko habe ich nie wieder benutzt.
Also hoffentlich hast du es gleich weggeschmissen, oder?
Ja, eigentlich soll ich es bald wegschmeißen. Das ist dieses alte Sakko, was ich fast 10 Jahre an Bord hängen hatte. Dieses blaue Kordsakko.
Ja.
Nein, ich werde es nie wieder tragen. Es war eine der großen Enttäuschungen meines Lebens. Und mit diesen besinnlichen Worten
verlassen wir
die Metaebene der Erotik
und
kehren nach Hamm zurück, befinden uns im weitläufigen Wohn- und Essflügel, Esszimmer des hohenedlerschen Besitzes.
Yeah.
Und ich möchte dich jetzt einladen, bei diesem herrlichen Wetter mit mir einen Spaziergang zu machen. Und diese Luft einzuatmen, die wie Champagner wirkt.
Das kann doch nicht sein. Wie kann denn wirklich, gut. So werden wir es machen. Bitte schreibt uns an mail@zärtlicher-cousinen.de, was ihr mit Papierhandtüchern macht, wenn ihr vom Klo kommt. Wisst ihr jetzt einfach mal, irgendeinem attraktiven weiblichen oder männlichen Wesen mal in die Tasche stecken.
Ja.
Das kann ja nicht schaden.
Die heutige Folge müsste eigentlich heißen, von Rammstein zum Klostein.
Ja, wir wünschen euch noch einen schönen weiteren Advent bis nächsten Freitag. Ja.
Nächste Woche heißt es schon, oh stille mich, du Fröhliche.
Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ne? Das ist,
ehrlich?
Ja, also es ist wirklich diese, wenn Leute sich nicht, also wie kann so eine...
Ja, aber oft,
du sagtest ja schon,
oft ist es
auch,
ja,
sie sah auch nicht so gut aus. Ne?
Ja, die Wahrheit ist, sie sah wirklich verdammt gut aus. Ich aber glaub, sie hat sich einfach einen Scherz mit mir erlaubt.
Ja,
und irgendwie habe ich es auch verdient. Ich, alter, lüsterner...
Nein,
der,
ist,
Nein. Schon Hilde Knef hat doch gesungen. Der alte Wolf wird langsam grau. Ja. Und er hat von hier und da und dort die Schnauze.
Jetzt legen wir doch einen Hunger weg.
Ja. Kochst du gleich für mich?
Ja, machen wir.
Oh, das ist schön.
Dann legen wir uns aber auch erstmal hin. Ne?
Oh.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.